Ja, wir wollen heute weitermachen mit dem Thema der Heilige Geist im Rahmen der Glaubensgrundlagen. Wir haben uns bereits mit den Namen und Titeln des Heiligen Geistes beschäftigt, mit den Eigenschaften des Heiligen Geistes, mit der Tatsache, dass der Heilige Geist Gott ist und dass der Heilige Geist eine Person ist. Und wir haben begonnen mit dem Werk des Heiligen Geistes und da wollen wir heute weitermachen, das Werk des Heiligen Geistes. Und wollen uns heute erstmal beschäftigen mit einem ganz wichtigen Werk und Wirken des Heiligen Geistes, nämlich die Versiegelung. Wir lesen davon unter anderem im Epheserbrief Kapitel 1, Verse 13 bis 14. Da heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, wir sehen hier, dass jeder wahre Gläubige versiegelt wurde durch den Heiligen Geist. Er wird in dem Moment versiegelt, wo er zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommt. Das sehen wir hier, wir lesen hier nämlich, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, ja, das ist mit dem gleichgesetzt, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, in dem Moment, wo die neue Geburt von oben geschieht, wird auch der Gläubige versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er empfängt den Heiligen Geist als Unterpfand des Erbes. Das ist die Sicherheit, die Garantie, dass er das Erbe dann auch in Besitz nehmen wird. Und was wir hier sehen, die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Ja, ihr habt das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium eurer Errettung. Und dieses Wort eben ist es, was letztendlich dann Glauben bewirkt hat in euch, wenn ihr wahrhaft gläubig seid. Deswegen sagt er eben danach, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Also das ist hier synonym gebraucht. Ja? Ihr habt das Wort eurer Errettung gehört, bedeutet hier, es war in Verbindung mit Glauben. Ja? Weil es gibt ja auch Menschen, die hören das Wort Gottes ohne Glauben. Ja? Sie glauben nicht, sie vertrauen nicht darauf. Und natürlich passiert hier dann nichts, wobei natürlich Gott auch das ausgestreute Wort auch später noch gebrauchen kann. Ja, so geht es ja vielen, dass sie das Wort immer wieder hören, aber es dauert sehr lang, bis sie zum Glauben kommen. Aber es gibt auch andere Situationen. Es gibt auch andere Situationen, wo jemand das Wort Gottes hört und direkt zum Glauben kommt und dann eben von neuem geboren wird und den Heiligen Geist bekommt. Einfach noch für den Gast, hallo. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema das Werk des Heiligen Geistes und speziell jetzt gerade mit dem Thema, dass jeder Gläubige versiegelt ist mit dem Heiligen Geist. Also wir haben hier diese Tatsache, jeder Gläubige ist versiegelt und das ist ab dem Moment der Wiedergeburt. Ja? Und ab dem Moment der Wiedergeburt hat er auch den Heiligen Geist als Unterpfand. Das heißt, was hier ganz deutlich wird, ist, dass es hier nicht zwei Zeitpunkte gibt. Ja? Ein Zeitpunkt, wo jemand von Neuem geboren wird und irgendwann später bekommt er dann den Heiligen Geist als Unterpfand oder bekommt er eine besondere Ausrüstung oder die Geistestaufe, mit der beschäftigen wir uns auch noch. Das passiert alles von der Schrift her in dem Moment, wo jemand zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommt. So, was bedeutet genau die Versiegelung? Ja, fragt sich vielleicht der eine oder andere, was bedeutet es, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist? Das Siegel war im Altertum, ja, wurde sehr häufig gebraucht. Es wurde im Römischen Reich gebraucht, um Eigentum auszudrücken. Ja, man konnte etwas versiegeln, um zu sagen, das gehört mir. Es konnte auch Schutz ausdrücken, Schutz und Bewahrung. Dazu wurden zum Beispiel Siegelkapseln verwendet, gehe ich gleich noch drauf ein. Es konnte die Bestätigung des Absenders bedeuten, auch allgemein Bestätigung einer Sache und konnte auch die Echtheit einer Sache bestätigen. Also wenn ein Brief versiegelt wurde, da gab es dann Siegelringe oder andere Gegenstände, mit denen man versiegelt hat, dann war klar, man kannte dieses Siegel, ja, vom Absender und wusste, okay, das ist wirklich von diesem Absender. Dieser Brief ist echt, ja, er ist authentisch. Das wurde aber auch bei anderen Dingen aufgebracht, so ein Siegel, zum Beispiel bei Kunstwerken und anderen Dingen, um zu zeigen, von wem dieses Kunstwerk zum Beispiel angefertigt worden ist. Wir sehen auch in der Bibel immer wieder die Verwendung des Siegels, zum Beispiel in Offenbarung 9, Vers 4. Da heißt es, und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinen Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Ja, hier geht es um die 144.000 Versiegelten. Also hier geht es nicht um die Gemeinde, sondern um ein zukünftiges Geschehen, dass die 144.000 aus Israel versiegelt werden. Und hier bedeutet dieses Siegel, das sind ja jetzt hier Menschen, die versiegelt werden, ja, hier bedeutet dieses Siegel, sie gehören zu Gott, sie sind Eigentum Gottes, also gehören ihm an, es sind seine Knechte. Es bedeutet aber auch Schutz und Bewahrung, denn diejenigen, die das Siegel haben, sie werden bewahrt vor diesen schrecklichen Plagen, die über die Erde kommen, diese Dämonen, die da ausgeschickt werden, um die Menschen zu plagen und 5 Monate lang zu quälen. Das war eine Bewahrung, ein Schutz der Knechte Gottes. Ja, diese 144.000, sie gehören zu Gott, sie sind sein Eigentum. Gott bewahrt sie und beschützt sie, dass ihnen in dieser Zeit nichts passiert. Dann haben wir, wenn wir ins Alte Testament gehen, dann sehen wir, auch da wurde schon das Siegel verwendet, also nicht erst zu römischer Zeit. Da heißt es in Esther 8, Vers 8, so schreibt nun im Namen des Königs betreffs der Juden, so wie ihr es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Also hier drückt das eben die Autorität dieses Schreibens aus. Es ist das Schreiben, das vom König autorisiert worden ist. Es ist echt, also ein Echtheitszeichen und eine Bestätigung, dass das die Anordnung vom König ist, eben damals im Persischen Reich. Und somit haben wir Eigentum, Zugehörigkeit, Schutz, Bewahrung, Echtheit und Bestätigung. Hier schauen wir mal so eine Siegelkapsel an, die könnt ihr, wenn ihr nach Aalen ins Limes-Museum geht, beobachten. Das war so eine Kapsel, wie man sie hier sehen kann. Die konnten unterschiedliche Formen haben, diese Kapseln. Was man hier nicht sieht, die hatten unten Löcher. Und durch diese Löcher konnte man Schnüre durchfädeln und so hat man diese Schnüre an einem Gegenstand, der geschützt werden sollte, konnte ein Dokument sein, konnte auch eine Wertsache sein, irgendetwas, was man geschützt transportieren wollte, versiegelt transportieren wollte, das band man eben ein mit den Schnüren und der Knoten wurde dann in der Kapsel gemacht. Es durfte nirgendwo anders geknotet werden, nur in der Kapsel. Dann wurde da Wachs reingeleert und das Siegel in das Wachs reingedrückt und das Wachs wurde getrocknet. Und dann konnte dieser Deckel zugemacht werden. Und beim Transport dieser Siegelkapsel und dem Objekt, was eben versiegelt werden sollte, konnte man auch, um zu zeigen, was man hier transportiert, den Deckel wieder öffnen und das Siegel zeigen, ohne dass irgendetwas beschädigt wurde. Und der Empfänger, der das bekommen hat, der konnte dann das Siegel überprüfen. Er konnte sehen, das Wachs, alles ist intakt. Die Knoten sind ja im Wachs drin. Ja. Keine Schnur ist durchgeschnitten, es gibt keine anderen Knoten. Also ist es nichts manipuliert worden. Und so konnten neben Dokumenten eben Dinge transportiert werden und kamen so sicher am Ziel an und hatten dann auch eine Bestätigung des Absenders, nämlich das Siegel. Hier ist ein Beispiel von einem Dokument. Ja, man hat hier zwei Holztafeln und innen drin Wachs, auf dem geschrieben werden konnte. Und auch das ließ sich dann nicht manipulieren. Hier sind die Schnüre, die eben außen keine weiteren Knoten haben durften. Die Knoten sind hier drin und das ist innen dann versiegelt. Und so, das sind Beispiele der Verwendung von diesen Siegelkapseln. Das heißt, wir haben hier nicht nur Dokumente, die durch dieses Siegel bestätigt werden konnten, sondern wir haben auch andere Dinge, die eben transportiert werden konnten, Geld, Wertgegenstände, Stände und so weiter. Ja, man konnte auch Gefäße versiegeln, ja, zum Beispiel Tonkrüge. So sehen wir, dass man damals Mittel und Wege hatte, sicherzustellen, dass etwas am Ziel ankommen würde, sicherzustellen, wer das geschrieben hat und auch das, was transportiert wurde, eben zu schützen. Und diesen Begriff des Siegels kannten natürlich auch die Empfänger der Briefe des Paulus und sie wussten, was davon zu verstehen und was davon zu halten war. Und so sagt Paulus ihnen, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ja, was bedeutet? Gott hat die Gläubigen mit seinem Siegel versehen. Ja, durch den Heiligen Geist sind sie versiegelt worden. Das heißt, sie gehören zu Gott, sie gehören ihm. Sie gehören nicht mehr sich selbst. Jeder von euch, der wahrhaft gläubig ist, gehört Gott. Ja, ihr gehört nicht mehr euch selbst und ihr seid aufgefordert, Gott zu verherrlichen in eurem Leib und eurem Geist, die Gott gehören. Ja. Und das ist auch schön, das zu wissen, dass jeder Gläubige wirklich, dass Gott uns mit seinem Siegel versehen hat. Ja. Dieses Siegel ist sozusagen in uns, ja, hineingesiegelt sozusagen, ja, hineingestempelt, wie man es auch immer ausdrücken möchte, ja, so sind wir selbst versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dadurch sehen wir schon, dass wir zu Gott gehören und dass das etwas Dauerhaftes ist. Wir sind sein Eigentum, wir gehören nicht nur heute ihm, nicht nur morgen, nicht nur übermorgen, ja, nicht nur ein Jahr, sondern bis in alle Ewigkeit. Ja, gehören wir zu Gott, sind wir sein Eigentum. Die Bibel spricht auch niemals davon, dass diese Versiegelung oftmals wiederholt wird. Also, dass jemand zum Beispiel sein Heil verliert, ja, dann wird dieses Siegel entfernt, ja, und dann muss Gott nochmal sein Siegel eindrücken. Das ist ein für alle Mal geschehen. Wir sind ein für alle Mal versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und dieser Heilige Geist, den haben wir als Unterpfand bekommen, der wohnt in uns. Das ist die Garantie dafür, dass wir dann auch bei Gott sein werden. Wir sind dann hier aufgefordert mit dem Heiligen Geist, mit welchem wir versiegelt worden sind. Wir sind aufgefordert, diesen Heiligen Geist nicht zu betrüben. Hier haben wir auch eine Verantwortung. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und diesen Geist sollen wir nicht betrüben. Auch da werde ich nochmal drauf eingehen. Wir haben den Heiligen Geist eben als Unterpfand bekommen, also als Garantie, dass wir das Erbe empfangen werden. Und in den beiden Stellen, in 2. Korinther 1, 22 und eben Epheser 1, 14, sehen wir, dass beides in Verbindung steht, die Versiegelung und die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist als Unterpfand bekommen haben. Das heißt, die Gläubigen, ja, sie gehören zu Gott, sie sind versiegelt und das bedeutet auch, dass sie den Schutz und die Bewahrung Gottes genießen, bis sie am Ziel sind. Ja, Gott hat dafür gesorgt, dass, sagen wir mal, dieses Objekt, ja, was wir sind, versiegelt ist, geschützt ist, bewahrt ist und auch sicher das Ziel erreichen wird, nämlich die ewige Herrlichkeit bei Gott. Das ist nicht etwas, was unsicher ist, was ständig wieder auf der Kippe steht und es dann sein kann, wir erreichen doch nicht die ewige Herrlichkeit, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass diese Sache sicher ist in Bezug auf wahre Gläubige. Es gibt natürlich Menschen, die machen einen guten Anfang und alle sagen, boah, was für ein Gläubiger und so schnell gewachsen und in so kurzer Zeit. Und dann fallen sie ab. Ja? Aber die Bibel spricht davon, dass nicht jeder, ja, der scheinbar einen guten Anfang macht, unbedingt wirklich gläubig ist. Ja? Es kommen Versuchungen, es kommen Nöte, es kommen Sorgen, es kommen alle möglichen Dinge, die als Bewährung gedacht sind. Und wenn der Gläubige diese besteht, ja, Nicht in vollkommener Weise, denn der Gerechte fällt siebenmal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Ja? Dann wird der Glaube bewährt, davon spricht die Bibel auch. Aber am Ende ist es Gott, der uns bewahrt, Gott, der uns schützt, Gott, der dafür sorgt, dass wir das Ziel erreichen. Und wir nicht aus eigener Kraft am Ende uns wieder aufrichten, sondern der Herr ist es, der uns aufrichtet. Der Herr, der uns in seiner Kraft und Macht bewahrt. Und so haben wir hier dieses wunderbare Bild des Siegels. Ja? Und es ist nicht nur ein Bild, sondern die Bibel sagt ganz klar, es ist eine Tatsache, dass der Gläubige versiegelt ist. Also das ist wirklich mit jedem wahren Gläubigen geschehen. Und so haben wir bei der Bewahrung des Gläubigen das Wirken des dreieinigen Gottes. Denn die Bibel sagt uns ja nicht, dass allein durch diese Tatsache wir bewahrt werden. Das würde ja schon reichen. Denn wenn wir jetzt einen Gegenstand, ein Objekt auf dieser Erde betrachten, das versiegelt worden ist, dann können alle möglichen Dinge passieren. Es kann gestohlen werden, es kann zerstört werden, ja, es kann, können Menschen dafür sorgen, dass das Ziel nie erreicht wird, es kann ein Unfall passieren und so weiter und so fort. Ja. Aber hier haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun, mit dem allmächtigen Gott. Und der sorgt dafür, dass wir wirklich das Ziel auch erreichen werden, weil der allmächtige Gott uns versiegelt hat, uns bewahrt, uns beschützt. Und so sehen wir bei der Bewahrung des Gläubigen das Werk des dreieinigen Gottes. In 1. Petrus 1, Vers 5 lesen wir in Bezug auf den Vater, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ja, wir werden in der Kraft Gottes bewahrt, also in der Kraft des Vaters werden wir bewahrt zu dem, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Hier sehen wir auch durch den Glauben. Das heißt, das geschieht nicht losgelöst vom Glauben. Aber laut Epheserbrief wissen wir, dass der Glaube letztendlich auf Gott zurückzuführen ist. Eine Gabe Gottes ist, durch Gnade uns geschenkt worden ist. Und Gott wirkt in seiner Kraft und er erhält unseren Glauben. Das haben wir ihm zu verdanken. Wir werden in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und wir haben in Johannes 10 sowohl den Sohn als auch den Vater. Der Jesus sagt Folgendes ab Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, wir sehen hier diese wunderbare Aussage unseres geliebten Herrn Jesus. Der Jesus ist der gute Hirte. Der gute Hirte hat Schafe, die er liebt und für die er sorgt. Die er so sehr liebt, dass er sein Leben für sie gelassen hat. Aber bereit, sich hinzugeben für die Schafe. Er hat die Seinen geliebt bis ans Ende. Er hat die Gemeinde geliebt, sagt uns die Bibel. So sehr hat er die Schafe geliebt, dass er mit seinem eigenen Leben für ihre Schuld und Sünde bezahlt hat. Er hat dafür gesorgt, dass sie versöhnt werden können mit dem Vater, versöhnt werden können mit Gott und dass sie ewiges Leben bekommen, auf Grundlage von diesem wunderbaren Werk, das der Herr Jesus vollbracht hat. Und wir sehen, er sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Jetzt stellt euch das mal vor, ein Gläubiger, der bekommt ewiges Leben geschenkt, denn das sagt uns die Bibel. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo wir zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Dieser Gläubige hat die Verheißung, du wirst in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das Versprechen des Herrn, die Zusage des Herrn Jesus. Und jetzt passiert doch etwas. Es kommen Anfechtungen, Versuchungen. Der Gläubige reißt sich von Gott los. Und dann sagt Gott, jetzt hast du dein ewiges Leben verwirkt und verloren. Kann so etwas sein? Kann das passieren? Gottes Glaubwürdigkeit würde erschüttert werden, wenn das passieren würde. Wenn der nur ein wahrer Gläubige, der Schwächste von allen, wieder verloren gehen würde und in die Hölle kommen würde, dann wäre Gott nicht mehr glaubwürdig. Weil hier haben wir die feste Zusage, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Sie haben ewiges Leben. Wenn ich 5 Jahre lang ewiges Leben gehabt habe und es dann wieder verliere, habe ich dann ewiges Leben gehabt. Manch einer wird sagen, ja, Moment mal. das ewige Leben, das du gehabt hast, das war gar nicht ewig im Sinne von ohne Ende. Das war nur ewig im Sinne von einer Lebensqualität. Und diese Lebensqualität, die hast du wieder verloren. Die Bibel spricht aber an vielen Stellen, dass das Wort ewig, wenn es auch diese Lebensqualität, nämlich das Leben in Fülle mit dem Herrn beinhaltet, auch einen ganz klar zeitlichen Aspekt hat. So wie der Herr Jesus hier sagt, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, da spricht er nicht von Lebensqualität. Da spricht er von einem zeitlichen Aspekt, in Ewigkeit werden sie nicht verloren gehen. Luther übersetzt hier leider, sie werden nimmermehr umkommen. Ja. Wörtlich steht hier wirklich, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und das bedeutet tatsächlich, dass das ewige Leben ein bleibendes Leben ist, ein Leben ohne Ende. Und das hat auch die Bedeutung von diesem Wort unter anderem. Das heißt, hier haben wir diese Zusage des Herrn und der Herr ist glaubwürdig und diese Glaubwürdigkeit würde erschüttert werden, wenn auch der schwächste Gläubige wieder aus der Hand Gottes gerissen werden könnte oder wenn er sich selbst losreißen könnte. Denn auch wenn er sich selbst losreißen würde, würde er ja dann doch wieder verloren gehen, obwohl ihm ja gesagt wird, du wirst in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also hier haben wir das Wirken des Herrn Jesus und der Herr Jesus sagt auch weiterhin, dass er ja sein Leben gegeben hat für die Schafe, also sich so verbürgt hat für die Schafe, bezahlt hat für die Schafe. Und wenn wir über dieses Opfer lesen, dann lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, es ist ein vollkommenes Opfer, dass die Gläubigen ein für alle Mal geheiligt sind durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Ein für alle Mal. Das heißt, das Opfer ist so wertvoll, so vollkommen, so ausreichend, dass es ausreicht, uns zu retten, jetzt und in alle Ewigkeit. Ja, wenn wir wieder verloren gehen könnten, was würde das heißen in Bezug auf das Opfer? Es würde heißen, das Opfer ist nicht vollkommen. Es würde heißen, das Opfer reicht nicht aus, um uns für immer zu retten. Man könnte dann nicht sagen, wie der Schreiber des Hebräerbriefes, wir sind ein für alle Mal geheiligt. Dann wären wir nicht ein für alle Mal geheiligt, sondern wir wären zeitweise geheiligt und hätten die Heiligung wieder verloren und wären in die Hölle gekommen. Nein, das Opfer Jesu ist auch die Garantie dafür, dass wir nicht mehr verloren gehen, sondern die ewige Herrlichkeit sehen werden. Dann neben dem Wirken des Sohnes haben wir eben das Wirken des Vaters. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, wir sind sicher in der Hand des Vaters und in der Hand des Sohnes. Und wir sehen hier auch wieder diesen Hinweis auf die Dreieinigkeit, wovon wir so viele in der Heiligen Schrift haben. Hier die Einheit natürlich vom Vater und vom Sohn. Das heißt, die Bewahrung des Gläubigen ist tatsächlich ein Werk des dreieinigen Gottes. Und der dreieinige Gott wird dafür sorgen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, dass wir das Ziel erreichen werden. Das ist natürlich niemals eine Ausrede zum Sündigen, sondern wenn wir sündigen, sind wir aufgefordert, Buße zu tun, umzukehren. Und diese Gesinnung, dass uns unsere Sünden leid tun, diese Gesinnung ist ja auch ein Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Ja, wenn ein Gläubiger sagt, ich habe gehört, ich bin sicher in der Hand des Vaters, ja, und jetzt mache ich nur noch Party und gucke, dass ich sündige, ja, noch und nöcher. Das ist doch nicht die Gesinnung eines Gläubigen. Da sagt Paulus dann zu Recht, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Sondern wenn der Heilige Geist uns gegeben ist, in uns wohnt, er unser Unterpfand ist, wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, dann wird dieser Heilige Geist auch wirken in uns. Und ein Gläubiger, der mutwillig sündigt, wird dabei kein gutes Gewissen haben. Das ist einfach eine Tatsache, die uns die Bibel hier aufzeigt. Also wir haben hier seine Bewahrung, seine Zusage. So viel heute zur Versiegelung durch den Heiligen Geist. Ja, es ist wunderbar zu wissen, dass wir versiegelt sind, dass wir so die Sicherheit haben und dass wir wissen, wir dürfen tatsächlich eines Tages, und zwar schon bald, den Herrn schauen von Angesicht zu Angesicht. Ja, was wirkt der Heilige Geist noch? Die Bibel spricht von der Taufe in den Leib Christi. Ja, wenn wir die verschiedenen Dinge so betrachten, die bewirkt werden, wenn wir zum Glauben kommen, dann sind das einige. Das sind einige Dinge, die passieren in dem Moment, wo wir zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommen. Und wenn jemand zum Glauben kommt, dann weiß er manche Dinge vielleicht noch gar nicht und hört erst durch diese Dinge, indem er sich beschäftigt mit dem Wort Gottes. Ein wichtiger Bereich ist die Taufe in den Leib Christi oder auch Geistestaufe genannt. Und davon lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 13. Da heißt es, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Auch hier sehen wir etwas Interessantes. Wir sehen hier, dass die Aussage gemacht wird, wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ja. Es ist egal, ob wir gerade angefangen haben zu glauben, ob wir schon 5 Jahre gläubig sind. Ja. Wenn wir wahrhaft gläubig sind, dann sind wir in dem Moment, wo wir zum Glauben gekommen sind, Teil der Gemeinde Jesu Christi geworden. Auch wenn wir uns noch nicht einer örtlichen Gemeinde angeschlossen haben. Die Bibel sagt uns natürlich ganz klar, dass wir aufgefordert sind, uns einer örtlichen, bibeltreuen Gemeinde anzuschließen, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Aber bevor das geschehen ist, sind wir Teil der weltweiten Gemeinde Jesu bereits. Ja, das ist der Leib Christi auf Erden und der besteht aus allen wahren Gläubigen auf der ganzen Welt, egal wo sie sich auf der Welt befinden. Und dadurch ergibt sich auch, dass wir natürlich unzählige Gläubige auf der ganzen Welt nicht kennen und sie erst kennenlernen werden, wenn wir dann eines Tages in der Herrlichkeit sind. Aber wir gehören zu diesem geistlichen Organismus. Und das ist eben keine Organisation, das ist ein geistlicher Organismus, der sich hier auf der Erde befindet, sein Leib, seine Gemeinde. Und wir sind Teil davon, egal ob Juden, Griechen, Knechte, Freie, also egal welche Nationalität wir haben, wo wir uns befinden, ob wir Knechte oder Freie sind oder sonst einen anderen Stand haben. Wir sind getränkt worden zu einem Geist. Das heißt, wir sind bewohnt durch den Heiligen Geist und durch diesen Heiligen Geist in den Leib hineingetauft. Und so sehen wir, dass die Geistestaufe nicht etwa eine zweite zusätzliche Erfahrung ist, ja, die vielleicht mit ekstatischen Ereignissen oder Gefühlen einhergeht, durch die wir ausgerüstet werden mit zusätzlicher Kraft, sondern die Geistestaufe, die geschieht in dem Moment, wo wir gläubig werden und durch die Geistestaufe werden wir dem Leib Christi hinzugefügt. Das ist die Bedeutung der Geistestaufe, dass wir zu Christus gehören und zu seinem Leib gehören, zu seiner Gemeinde. Gleichzeitig werden wir befähigt zum Dienst in der Gemeinde. Ich möchte hier dazu sagen, dass ich auf die Geistestaufe nochmal in einer späteren Predigt etwas mehr eingehe, deswegen heute so viel dazu. Wir werden durch den Heiligen Geist befähigt zum Dienst in der Gemeinde. Das heißt, jeder Gläubige wird ausgestattet mit einer Gnadengabe, mit der er den Geschwistern, also Gott und den Geschwistern dienen kann in der Gemeinde. In 1. Korinther 12, Vers 4 heißt es, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Ja, Gott hat uns also befähigt, durch seine Gnadengaben einander zu dienen, füreinander da zu sein und unterschiedliche Dienste auszuführen. Und natürlich ist es so, dass in der Anfangszeit der Gemeinde es noch andere Gnadengaben gab, nämlich die übernatürlichen, offenbarenden Gnadengaben zum Beispiel, die aufgehört haben. Und trotzdem haben wir heute immer noch die Gnadengaben, die uns befähigen, einander zu dienen, das Wort weiterzugeben und so weiter. Das heißt, auch heute sind diese Gnadengaben wirksam. Und hier haben wir im Griechischen das Wort Charisma. Ja, dadurch hat sich ja dann das Wort charismatische Bewegung gebildet. Und die charismatische Bewegung, da ist es oft so, dass die Betonung auf den Gnadengaben liegt, die aufgehört haben. Ja, das heißt, die Gaben, die sucht man, die es heute gar nicht mehr gibt. Und die anderen, ja, zum Beispiel gerade die Gaben, die mit dem Wort und dem Dienst und so weiter zu tun haben, werden als weniger wichtig betrachtet. Charisma an sich ist biblisch, ja, und natürlich deswegen richtig, aber man muss sich nicht unbedingt danach benennen, weil es dazugehört, dass wir ausgerüstet sind mit den Gaben, die es heute noch gibt und mit diesen Gaben eben einander dienen. Es sind unterschiedliche Gaben, ja, die nötig sind, dass wir diesen Dienst am Leib tun. Und die Bibel sagt uns auch, dass der eine sich nicht überheben soll über den anderen wegen bestimmten Gaben, die er von Gott bekommen hat, sondern alles ist wichtig. Jeder Dienst am Leib und an den Geschwistern ist wichtig. Egal, ob dieser Dienst mehr Richtung Dienst am Wort geht, ja, oder ob es der praktische Dienst am Bruder oder an der Schwester ist. Es ist alles wichtig und nötig für die Gemeinde. So, die Bibel spricht auch davon, dass wir erfüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist erfüllt die Gläubigen. Und hier haben wir eine klare Unterscheidung. Ja, der Herr Jesus sagt, er wird den Geist senden. Ja, wenn er zum Vater geht, wird er den Geist senden. Und er wird bei uns sein und in uns sein in Ewigkeit. Das heißt, der Heilige Geist wird den Gläubigen niemals mehr verlassen. Der Gläubige ist also versiegelt, ein für alle Mal. Er hat das Unterpfand des Geistes, das ist ihm gegeben. Und das ist eine beständige Sache. Das ist nicht ein Kommen und Gehen des Geistes, wie es im Alten Testament oft der Fall war, dass der Geist auf die Propheten kam und dann die Propheten das Wort weitergegeben haben, sondern das Neue Testament spricht ganz klar davon, dass in dieser besonderen Gemeindezeit der Heilige Geist ab Entstehung der Gemeinde, nämlich an Pfingsten, die Gläubigen beständig bewohnt und immer in ihnen bleibt. Und dieses besondere Wirken des Heiligen Geistes begann eben an Pfingsten und wird anhalten bis zur Entrückung. Die Verantwortung des Gläubigen ist aber erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Das heißt, die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist haben, dass er in uns wohnt, heißt nicht, dass wir beständig erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und hier ist der Gläubige verantwortlich und aufgefordert, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und auch hier gibt es falsche Vorstellungen, was das bedeutet. Auch manche verbinden dieses Erfülltsein mit einer ekstatischen, mystischen, innerlichen Erfahrung. Und wenn diese ekstatische, mystische, innerliche Erfahrung nicht da ist, dann meinen sie, ich bin jetzt gar nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deswegen schauen wir uns dazu Epheser 5, Verse 17 bis 21 an. Da heißt es, deswegen seid nicht töricht, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Ich muss dazu sagen, das ist die Interlinearübersetzung. Ja, es war mir wichtig, hier wirklich aus der Interlinearübersetzung vorzulesen, deswegen hört es sich ein bisschen holprig an. Sondern lasst euch füllen mit Geist, redend zu euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singend und spielend in eurem Herzen dem Herrn, danksagend alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Gott und Vater, euch unterordnend einander in Furcht Christi. Ja, hört sich, wie gesagt, etwas holprig an, aber ich glaube, man kann es trotzdem sehr gut verstehen. Und was sehen wir hier? Ja, warum war es mir wichtig, diese Übersetzung vorzulesen? Ja, wir sehen hier nämlich eine Verbindung. Die Frage ist, wie werden wir voll Heiligen Geistes? Wie werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? Und natürlich kommt einem gleich Gebet in den Sinn, ist auch nicht falsch, denn Paulus betet ja auch den Vater, dass wir gestärkt werden durch den Geist Gottes am inneren Menschen. Das heißt, wir dürfen da auch füreinander beten, dass der Heilige Geist wirkt in jedem Einzelnen von uns. Aber hier haben wir eine Anleitung und wir haben auch einen Hinweis aus der Parallelstelle, den wir auch gleich betrachten werden. Erstmal sehen wir, wir sind aufgefordert zu erkennen, was der Wille des Herrn ist. Nun, wie erkennen wir, was der Wille des Herrn ist? Auch hier erkennen wir den Willen des Herrn nicht, indem wir in uns schauen und versuchen, durch mystische Erfahrungen rauszufinden, was der Wille des Herrn ist, sondern den Willen des Herrn, das sagt uns die Bibel, immer wieder erkennen wir, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, das Wort Gottes studieren und das Wort Gottes kennen. Ja, wir sollen also erkennen, was der Wille des Herrn ist, und wir sollen uns nicht mit Wein berauschen, in dem Liederlichkeit ist. Ja, das sollen wir nicht tun. Sondern ganz im Gegensatz, wir sollen erfüllt sein oder uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt ein Zusatz, der uns einen Hinweis drauf gibt, wie können wir das erreichen. Ja, neben dem Wort, das wir, werden wir gleich sehen, auch im Kolosserbrief sehen, haben wir hier Aussagen, die zu der Aufforderung dazugehören. Deswegen steht hier, redend zu euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singend und spielend. Ja? Also, was können wir tun, wenn wir meinen, wir sind zu wenig erfüllt mit dem Heiligen Geist? Ja? Eben das Wort studieren, mit geistlichen Liedern zueinander reden, singen und spielen in unserem Herzen, wie es hier heißt. Ja? Psalmen und Lobgesänge sind da ganz wichtig. Und gemeint sind natürlich die alttestamentlichen Psalmen, die ja Gebete sind, die uns zu Gott erheben. Und die sollen wir auch gebrauchen, neben dem persönlichen Gebet natürlich, um einander zu erbauen. Dem Herrn und danksagend alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, Danksagung ist in der Bibel immer wieder ein ganz wichtiges Element, dass egal in welcher Situation wir uns befinden, wir Gott Dank sagen. Auch für die negativen Dinge, auch für die Dinge, die uns runterziehen, für Versuchungen. Natürlich dürfen wir auch bitten, dass Gott Versuchungen hinwegnimmt. Aber wir wissen, Gott möchte damit auch was erreichen. Und deswegen dürfen wir auch für solche Dinge ihm Dank sagen. Danksagung also für alle Zeit, für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Gott und Vater. Und jetzt kommt noch ein Zusatz. Euch unterordnend einander in Furcht Christi. Ja, das könnte man überlegen, ja, Unterordnung, wie hängt das zusammen mit erfüllt seinem Heiligen Geist? Ja, ich habe schon von manchen Geschwistern, bei manchen weiß ich nicht, ob es Geschwister sind, aber habe ich schon die Aussage gehört, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche mich nicht unterzuordnen, ich bin nur dem Herrn Jesus verantwortlich und das reicht aus. Aber tatsächlich steht hier in Verbindung auch die Unterordnung. Wir haben hier erstmal Unterordnung einander in Furcht Christi. Und es gibt einen Aspekt, wo wir uns alle gegenseitig unterordnen, wenn wir einander ermahnen zum Beispiel, uns gegenseitig Dinge weitersagen, die auf dem Wort sich gründen. Aber wenn wir hier weiterlesen im Epheserbrief, dann werden hier verschiedene Bereiche der Unterordnung genannt. Zum Beispiel der Unterordnung der Frau unter dem Mann, des Knechtes unter seinen Herren, des Christen unter den Staat und so weiter. Es sind verschiedene Bereiche, die uns die Bibel auch insgesamt aufzeigt, wo wir uns in einer Unterordnung befinden. So sagt uns die Bibel auch, dass Gläubige sich der Gemeindeleitung unterordnen sollen. Auch das ist biblisch und richtig und gehört tatsächlich dazu, zum Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Ja, manche sagen eben, ich brauche keine Unterordnung unter Gemeinde oder keinen einzigen Menschen, sondern allein den Herrn Jesus. Das reicht mir aus, das ist genügend. Ja? Und ich bin ständig voll Geistes. Ja? Gott gebraucht mich ständig, ich bin ständig voll Geistes, habe eine unaussprechliche Freude im Geist. Die Frage ist aber, wenn doch die Bibel uns sagt, dass das Wirken des Geistes auch dahingehend geht, dass wir uns unterordnen, dass wir Unterordnung im biblischen Sinne praktizieren, ist die Frage, ja, muss man sich bei manchen dann schon die Frage stellen, welcher Geist, von welchem Geist ist hier überhaupt die Rede? Ja? Ohne es jetzt irgendjemand Einzelnen unterstellen zu wollen. Aber fragen muss man sich das, wenn man jemand so überzeugt ist, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist, erlebe das ständig und so weiter und so fort, aber man wandelt im Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das passt dann einfach nicht zusammen. Nun, ich hatte erwähnt das Wort Gottes und wenn wir jetzt den Kolosserbrief aufschlagen, dann sehen wir haben hier eine ähnliche Aussage. Kolosser 3, ab Vers 16. Da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also wir sehen hier die Parallele und wörtlich lesen wir hier auch, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrend und ermahnend einander und singend mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Ja, also hier die ähnliche Ausdrucksweise zeigt uns, dass das Wort Gottes eben in Verbindung steht mit diesen Dingen. Und das passt auch zu dieser grundbiblischen Aussage, die wir immer wieder lesen in der Schrift, dass der Heilige Geist wirkt in Verbindung mit seinem Wort. Ja, wenn wir das Wort Gottes lesen, natürlich in einer Haltung, wirklich durch das Wort Gottes auch verändert werden zu wollen, dann wirkt der Heilige Geist, dann erleuchtet der Heilige Geist uns, dann macht der Heilige Geist uns Christus groß. Dann schauen wir seine Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht. Nun, jetzt kann man auch hier den Fehler machen, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt die Bibel, ja, ich lese da drin und warte, bis Gott persönlich zu mir spricht. Ja, und das ist dann meine Anweisung für die Frage, die ich vielleicht gerade habe. Ja. Wenn ich dann gefühlsmäßig ganz stark angesprochen werde von einem Wort, dann weiß ich, Gott spricht jetzt persönlich. Und um keine Missverständnisse hier aufkommen zu lassen, natürlich wirkt Gott so, dass er sein Wort gebraucht, um unser Gewissen zum Beispiel anzusprechen. Da gebraucht Gott sein Wort und dann ist es tatsächlich so, dass bestimmte Worte einfach für uns das Reden Gottes darstellen, in dem Sinne, dass er das Wort gebraucht, um uns zum Beispiel zu überführen, ja, oder um uns Dinge zu lehren. Aber wir dürfen es nicht zu verwechseln mit einer Art Orakel, wo man ja, zum Beispiel jetzt eine Entscheidung treffen möchte. Man möchte heiraten, das ist immer das Beispiel, das ich da gerne nehme. Ja. Und dann sagt man sich, jetzt lese ich mal, was Gott mir sagen möchte. Ja. Und dann liest man zufällig von irgendeiner Hochzeit und ist im Herzen so berührt und sagt sich, es ist die Richtige. Ja. Gott hat zu mir gesprochen. Und das ist eben nicht, dass die Bibel uns lehrt, wir sollen so damit umgehen. Ja. Es ist natürlich auch so, wenn jemand heiraten möchte und der Wunsch da ist, jemanden zu heiraten, dann ist man auch sehr beeinflussbar, dass man einfach meint, Gott redet jetzt so. Und dann sagen manche, Gott hat mir das gesagt, ich soll jetzt heiraten, obwohl die Frau vielleicht ungläubig ist. Ja? Oder obwohl irgendwelche anderen Dinge schon klar gegen das Wort Gottes sprechen, also in dem Sinne nicht übereinstimmen mit dem Wort, aber man sagt, ich bin jetzt so gefühlsmäßig angesprochen durch dieses Wort, dass Gott mir gesagt hat, heirate sie. Und das ist eben, was die Führung Gottes angeht, nicht richtig. Auch ein Thema, was ich bei Gelegenheit mal wieder aufgreifen werde, das nur am Rande. Das heißt, so gehen wir nicht mit dem Wort um, wie ein Orakel, sondern wir erforschen es. Ja, und so waren die Gläubigen in Beröa. Sie waren edler gesinnt, weil sie das Wort Gottes erforschten. Und wenn ich Gottes Willen erkennen möchte, dann schlage ich nicht auf oder lese vielleicht da, wo ich immer gerade lese und warte, bis irgendein Wort mich besonders anspricht. Sondern wenn ich Gottes Willen erkennen möchte, muss ich auch seinen Willen studieren, erforschen. Also das erfordert auch Disziplin. Es bedeutet wirklich, dass ich sage, neben dem normalen Lesen, fortlaufen, was gut ist und was ich ja immer befürworte, sollen wir auch hingehen und mal wirklich die Bibel untersuchen, was sagt die Bibel über dieses Thema, das mich gerade beschäftigt. Sämtliche Aussagen dazu studieren, anschauen, abwägen, das in Gebet vor Gott bringen, um Weisheit bitten, mit diesen gewonnenen Erkenntnissen jetzt eine Entscheidung zu treffen, die Gott wohlgefällig ist, die ihm zur Ehre ist. Und das bedeutet auch mal zu überlegen, was macht Gott mehr Ehre? Denn manchmal haben wir tatsächlich mehrere Optionen und müssen überlegen, welcher Weg macht Gott mehr Ehre? Und den Herrn bitten, Herr, schenk mir Weisheit, welcher Weg dir wahrscheinlich mehr Ehre macht. Es zeigt sich manchmal erst danach, wenn wir diesen Weg eingeschlagen haben. Aber wir sollten eben nicht in dieser Angst leben. Wir haben jetzt zwei Wege und Gott muss wie prophetisch zu mir sprechen, welcher Weg der richtige ist. Wenn ich den falschen Weg wähle, habe ich Gottes Willen verpasst. Das ist auch nicht das, was uns die Bibel sagt. Die Bibel spricht von offenen Türen, ja, die Gott gibt. Und die Bibel spricht aber auch davon, dass Paulus zum Beispiel einmal durch eine offene Tür nicht durchging, weil er etwas anderes durch Nachdenken und Gebet zum Schluss kam, etwas anderes ist jetzt dran und wichtiger. Also wir haben hier auch das Forschen in der Schrift, zu dem wir aufgefordert sind, das wirklich zu tun. Nun kommen wir zum Abschluss. Wir haben uns das letzte Mal schon damit befasst. Ein ganz wichtiger Bereich ist der, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und da wirkt der Heilige Geist. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also hier, wir schauen ihm wie in einem Spiegel und das hatte ich auch schon erwähnt, bezieht sich darauf, dass wir den Herrn Jesus schauen, wenn wir uns mit ihm in seinem Wort beschäftigen. Da wirkt der Heilige Geist und uns wird der Herr Jesus groß. Ja, wir schauen ihn von Angesicht, wir schauen ihn mit unverhülltem Angesicht, nämlich die Herrlichkeit des Herrn. 1. Korinther 6, Vers 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Ja, wir sind wie ein Tempel, und in diesem Tempel wohnt der Heilige Geist. Ja, wir sind ein Tempel von Gott. Diesen Heiligen Geist haben wir von Gott empfangen und wir gehören nicht uns. Es steht uns also nicht zu, einfach zu sündigen. Dieses Recht haben wir gar nicht, einfach zu sündigen. Sondern wir sollen Gott verherrlichen in unserem Leib und in unserem Geist. Denn wir sind teuer erkauft mit einem teuren Preis, nämlich das kostbare Blut des Herrn Jesus hat uns erkauft. Er hat uns erlöst, er hat bezahlt für alle Schuld und Sünde. Wenn wir seinen Leidensweg anschauen auf Golgatha, da sehen wir, wie viel es ihn gekostet hat, uns zu erlösen. Und die Antwort auf dieses wunderbare Erlösungswerk sollte Dankbarkeit sein und sollte das Streben nach Heiligkeit sein. Ja, unser Leib gehört Gott, es ist ein Tempel für Gott. Dazu passt es auch nicht, wenn wir Drogen nehmen, rauchen, in Unzucht leben und lauter solche Dinge. Die passen damit nicht zusammen. Und deswegen sollen wir das Alte ablegen und das Neue anziehen und wirklich danach streben, das zu tun, was für Gott wohlgefällig ist. Denn wir haben ja den Heiligen Geist bekommen. Wir haben die Kraft Gottes bekommen zu einem Leben in Gottesfurcht. Das heißt, all die Mittel, um Gott zu dienen, um Gott zu verherrlichen, um Gott zu ehren, die haben wir geschenkt bekommen. Es ist nicht so, dass uns noch etwas fehlt. Ja, Petrus sagt uns ganz klar, wir haben es alles bekommen. Durch die göttliche Gnade haben wir alles bekommen, was wir brauchen zu einem Leben in Gottesfurcht. Und kein Gläubiger darf sagen, ich kann nicht anders als sündigen, ich bin versklavt unter die Sünde. Denn wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde, sondern unter der Gnade. Und dann 1. Petrus 4, Verse 10 bis 11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wir haben die Gnadengaben bekommen und mit diesen Gaben sollen wir einander dienen als gute Haushalter. Das heißt, da geht eine Verantwortung einher, dass wir diesen Dienst auch tun. Und dass wir nicht sagen, ich lebe mein eigenes Leben und kümmere mich nicht um die anderen. Ja? Oder ich komme nur zum Gottesdienst, um mich berieseln zu lassen durch die Predigt, aber ich mache mich nicht auf, um den anderen zu dienen. Sondern wir sind aufgefordert, einander zu dienen. Und wenn wir nicht wissen, wo der Bereich ist, wo wir dienen können, dann dürfen wir Gott darum bitten, dürfen sein Wort studieren und einfach uns reinführen lassen. Ja? Ihn bitten, zeig mir die Nöte der Geschwister auf. Zeig mir, wo ich den Geschwistern dienen kann, wo ich für sie da sein kann, wo ich auch befähigt bin, es zu tun. Ja, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Das ist auch die Liebe, die wir zueinander haben sollen. Diese Liebe soll uns bereit sein, einander zu dienen, füreinander da zu sein und eben nicht mehr egoistisch zu leben. Das hatten wir früher, als wir noch nicht gläubig waren. Da war Egoismus das, was uns geprägt hat. Ja, natürlich hat man anderen auch etwas Gutes getan, aber da geht ja immer mit einher, was bringt es mir und was ist die Gegenleistung? Und ich habe schon oft gehört von Ungläubigen, wenn sie sich für irgendjemand eingesetzt haben und dann nichts zurückkam, dass sie irgendwann gesagt haben, so, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ja. Wir tun das natürlich zur Ehre Gottes und wir sind abhängig von ihm, dass er uns wirklich dabei hilft und dass wir es wirklich in der Kraft tun, die Gott darreicht, so wie es auch hier heißt.